Wandschrank-Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wandschrank-Vibes. Und ja, heute sprechen Kati und ich über ein spezielles Thema. Er ist auch gerade im Ausland und ja, nimmt die Folge von dort aus auf. Und der Grund ist folgender. Kati, erzähl doch mal. Grüß dich erstmal. Wie geht's dir?
Ja, einen wunderschönen, was haben wir jetzt mittlerweile? Sonntagvormittag aus dem sehr sonnigen Italien, Herr Marvin Liss.
Italien.
Hast du das richtig gehört? Ich sitze
Wahnsinn.
In Italien. In einem kleinen malerischen Örtchen, wo ich jetzt aber auch noch gar nicht so lange bin. Ich war nämlich die letzten Tage, jetzt haltet euch fest, in Mailand auf der Milan Design Week. So. Und Marvin, das war so einer, der hat mich jetzt schon seit Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten, damit genervt, dass der unbedingt eine Folge über Interior Design, über Möbel machen will. Und das hat sich jetzt einfach so perfekt angeboten. Jetzt, wo ich auf der Design Week in Mailand war, habe ich sehr viele Eindrücke sammeln können und die kann ich dann mit dir und mit unserer Community heute einfach mal teilen.
Auf jeden Fall.
Genau. Nur mal so eine kurze Info. Milan Design Week findet immer so im April statt.
Jedes Jahr auch, oder?
Bitte?
Jedes Jahr? Findet die jedes Jahr zur selben Zeit statt?
Die findet jedes Jahr statt. Die ist auch so ein bisschen zweigeteilt. Also während dieser Milan Design Week findet die Salone del Mobile statt. Das ist, halte dich fest, die größte Möbelmesse der Welt. Also ich werde auch gleich auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Sie heißt nicht umsonst so. Und der zweite Teil davon ist eben die sogenannte Fuori-Salone. Das ist einfach gesagt in der Innenstadt, also in der Altstadt von Mailand, gibt es ganz viele kleinere Ausstellungen und Events neben eben dieser großen Möbelmesse, wo eigentlich im Prinzip neben Möbelherstellern alle, die was, pass auf, mit Mode, Design und oder auch eben Kunst, Antiquitäten jeglicher Art, was zu tun haben. Selbst die haben alle entweder ihre Showrooms geöffnet über diese Zeit oder eben veranstalten kleinere, exklusivere natürlich auch Events.
Erinnert mich so ein bisschen an die Berlin Fashion Week. Das ist ja auch irgendwie so, ne, dass du dann in der Stadt, in Berlin, dann verschiedene Aussteller hast, kleine Läden, Ateliers, wo zur Berlin oder zur Fashion Week dann auch die Sachen ausgestellt werden. Also das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert, ne?
Ja, im Prinzip genau so. Ja, ja. Es ist einfach so unfassbar viel los. Also dazu muss man wirklich sagen, es war sehr, sehr voll. Sehr international, also du hast die unterschiedlichsten Sprachen gehört, da war gefühlt jeder, so, und es war wirklich sehr voll, aber hey, dieser Vibe, der dadurch vermittelt wurde, ey, das war Wahnsinn. Also ich als Modefanatiker bin da voll auf meine Kosten gekommen tatsächlich, aber dazu mehr später. So, genau, also wir waren jetzt Wahnsinn. Drei Tage waren wir auf der Mailänder Designwoche und da waren wir nämlich in den unterschiedlichsten Ausstellungen und wenn man diese, also neben dieser Salone del Mobile auch dieses Fuori Salone hört, dann wirst du, wenn du dich da ein bisschen mehr mit befasst und ein bisschen mehr recherchierst, wird dir ganz schnell auffallen, dass jeder größere Modemarke auch irgendwo ihre Home-Abteilung, also ihre Interior-Design-Abteilung zum Leben erwecken lässt und die stellen die unterschiedlichsten Dinge aus. Von einer kompletten Home-Ausstattung bis hin zu Kunstwerken, skulpturalen Dingen. Ja, und
also auch so Home-Zara-Home, sowas meinst du, oder?
Bitte?
Also meinst du auch, also du meinst quasi zum Beispiel Zara Home, H&M Home, sowas in die Richtung, oder? Also nur im High-Fashion-Bereich
eher weniger.
Jetzt.
Also wenn ich von den Modegrößen rede, dann meine ich tatsächlich auch wirklich die Design, also die High-End-Fashion-Brands, also sprich Gucci,
okay.
Bottega Veneta, Fendi, Zegna und wie sie nicht alle heißen. Also Hermes, das sind nur so ein paar Beispiele. Ein paar davon haben wir uns angeschaut. Für ein paar hatten wir schlicht und ergreifend keine Zeit mehr. Genau, und dann ging es Mittwoch direkt los mit einer sehr interessanten Ausstellung von keinem Geringeren als Diesel Living vom guten Glenn Martens.
Diesel Living, okay.
Krass. Ja, und dann kommst du in diese Ausstellung rein und dann hast du erstmal einen Raum, also wirklich einen großen Raum, der war komplett ausgekleidet mit roten Kacheln, mit diesem Dieselrot.
Ach, geil. Also
mit
okay.
so Fliesen, ne?
Wie man es halt kennt von Diesel, ne?
Ja, genau. Ja, im Prinzip. Und dann hast du, das ist dann eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Möbelherstellern.
Mhm.
Und ja, und dann in diesem Raum hast du dann ein paar Leuchten hängen. Also jetzt auch nicht viel, nur so, was waren das? 4 Leuchten. In so einem riesigen Raum, wo du dir schon denkst.
Einfach
so,
nur 4 Leuchten.
Einfach nur so ein paar Leuchten, so ein paar, die auf dem Boden standen, also auf so einem Tisch, ein paar, die von der Wand hingen, der von der Decke hingen. Ja. Und dann gehst du da links weiter und dann kommst du in einen noch viel größeren Ausstellungsraum. Der war so komplett eingekleidet mit, ja, also das hat ein bisschen erinnert wie so, als würde überall Alufolie dran geklebt worden sein, an die Decken, an die Wände.
Mhm.
Also wie so zusammengeknüllte Alufolie, all over, der ganze Raum, Decke, Wände, alles. Und
Wahnsinn,
dann stand natürlich da so zwischendrin immer so richtig poppige Möbel, Sessel in diesem Dieselrot, in einem knalligen Gelb. Und dann kommst du da hinten ganz zum Schluss in so einen Raum, da ist die eine Wand komplett mit Spiegeln ausgekleidet, also wirklich so eine 4 Meter hohe Wand bis zur Decke und davor steht so eine ultimativ brutalistische Küche in so einem wirklich so einfach in so einer U-Form, komplett aus Edelstahl mit so geriffelten Glasfronten.
Wahnsinn.
Und das ist dann die Küche, wie Glenn Martin sie sich wünscht.
Also so wie
keine Ahnung, so was er sich dabei gedacht oder wer sich da was bei gedacht hat, aber wild. Sehr, sehr
so
wild.
Wie du das, so wie du das erklärst, hört sich extrem typisch Diesel an. Also diesen
schon,
metallischen, ne? Look mit diesen roten Akzenten. Also siehst du denn auch Parallelen zu Diesel Brand und zu dem, was die so machen? Weil wenn ich mir so Diesel anschaue, dann ist das halt eine Designer-Brand, die, ich sag jetzt mal, so in den 2000ern ein bisschen groß geworden ist. Und hier sieht man natürlich auch die Farbe Rot. Das ist halt das, was Diesel so ein bisschen ausmacht. Man hat ja auch diesen Only the Brave-Logo-Schriftzug mit diesem Centurion, wenn man das so sagen kann. Diesen Kopf, diesen alten Krieger aus dem Römischen Reich.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Genau. Siehst du denn jetzt, also wenn du jetzt, sagen wir mal, Diesel Living siehst, ja, und das jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen auf die, auf das Diesel-Image oder das künstlerische Diesel-Image überträgst, siehst du da Parallelen oder würdest du eher sagen, okay, das ist schon was anderes, mich mal interessieren?
Ja, also so wie du sagst, tatsächlich, die rein von der Farbgebung, rein von dem, was die Marke auch irgendwie so ein bisschen vermittelt, eben so, auch so ein bisschen dieses völlig übertriebene, brutalistische, das, was die Fashion Brand einem vermittelt, das hat man da schon irgendwo gesehen, eben mit diesem Raum, der völlig rot war, mit diesen Kacheln, aber dann nach hinten raus dann doch nicht viel präsentiert und dann eben dieser andere Raum, wo du überall nur so eine psychedelische Optik hast, aber dann nach hinten raus doch irgendwo cozy ist. Dann war da so ein Riesensofa, also wirklich, wenn ich Riesen sage, dann meine ich wirklich einen riesigen Teil, was extrem gemütlich war. Ich habe mich da reinfallen lassen. Ich war so, alles klar, ich bleibe hier jetzt einfach für eine Woche einfach drin liegen, weil das so gemütlich ist. Also irgendwie ist das so schon so ein bisschen so ein oder wenn ich jetzt mir die letzten Kollektionen von Diesel angucke, so die Runway-Looks, die schon eben, so wie ich sage, so nach vorne hin, so dieses ästhetische, postapokalyptische teilweise auch und nach hinten raus doch sehr oversizige Schnitte, die für mich einfach so ein bisschen Gemütlichkeit auch ausstrahlen. Weißt du, was ich meine?
Das ist auf jeden Fall ein Stichwort, auf den ich gerne mehr eingehen möchte, Gemütlichkeit. Ich finde es halt immer so schön, was heißt schön, ich finde es halt einfach immer so faszinierend, dass man das Wort Living, also wenn man gerade im Bereich Möbel und weiß ich nicht, wie nennt man das, also wenn man, ja Living, wenn man da in diesen Bereich halt reingeht, dass dieser erste große Faktor dieser Wohlfühlfaktor ist, weil du ja irgendwo wohnst, weil du ja irgendwo in einer Einrichtung bist, weil du ja irgendwo zu Hause bist. Und wenn du das dann noch kombinierst mit der Kunst dahinter, hinter der Brand, die sie vermitteln soll, dann hast du ehrlich gesagt alles richtig gemacht. Und wenn ich jetzt höre, wie du sagst, ich habe mich da in diesen Sessel oder diese Couch fallen lassen und wollte da nicht mehr raus, dann hast du ja sowohl Design als auch den Wohlfühlfaktor, also das Living, ja irgendwo erfüllt. Und das finde ich richtig krass. Und das ist ja auch das, das ist ja auch die Kunst dahinter, die ich mit, ich sag jetzt mal, mit Klamottenstücken oder mit anderen Sachen verbinde, ja. Also Wohlfühlen in einem kunstgeschaffenen Projekt von einer Brand. Sowohl bei Klamotten als auch bei Möbeln. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt ein bisschen,
ja,
komisch ausgedrückt. Aber das ist für mich so die Verbindung. Okay, Fashion, Interior, das geht alles irgendwie Hand in Hand in eine Richtung. Und gerade wenn man dann High-Fashion-Brands, die sich ja eigentlich auf Designs im Klamottenbereich beschäftigen, wenn man da dann schaut, okay, was haben sie denn auch noch so in einer anderen Rubrik, finde ich schon Hammer, ja, also finde ich krass. Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, damit man die vielleicht ein bisschen mehr abholen kann. Es gibt auf Instagram eine richtig coole Seite, also Milan Design Week 2024, beziehungsweise milan.design.week, auf jeden Fall reinfolgen, wenn man sich für sowas interessiert. Also es ist richtig krass, muss man schon sagen.
Ja, generell, was hier gezeigt wurde, oder wie viele Eindrücke man einfach innerhalb von so vielen von so wenigen Tagen sammeln kann, das ist unfassbar. Also da werden noch gleich weitere Beispiele folgen, wo man natürlich auch nie gedacht hätte, als Otto-Normalverbraucher, also auch ich, der sich jetzt nicht so großartig viel damit befasst hat, dass auch Bottega Veneta imstande ist, da was zu kreieren.
Ja, aber was ist denn, einfach mal so nochmal kurz dazwischen gegrätscht als Frage, was ist denn so deine Meinung dazu? Geht denn, also so Heimeinrichtungen oder generell Möbel, gehen die Hand in Hand mit der Mode, die aktuell, ich sag jetzt mal, präsent ist, oder fahren die so ihre eigene Richtung? Machen sie eher so zeitlose Sachen? Was war so dein Eindruck? Gibt es da auch saisonal bedingt Möbel, die irgendwann vielleicht aus der Mode gehen, wie bei Klamotten? Oder haben wir hier ein ganz anderes Konzept?
Sowohl als auch, würde ich sogar fast sagen. Also es gehen schon gewisse Richtungen Hand in Hand mit der Modebranche im Interiorbereich, das auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem nächsten Beispiel komme, wo wir jetzt waren, Fendi. Fendi Casa war sehr, sehr monogrammlastig, aber von den Farben sehr neutral, sehr natürlich, sehr helle Farben, also eigentlich kurz umschrieben 50 Shades of White. Da zum Beispiel gab es eigentlich ein sehr klassisches italienisches zeitloses Design. Wenn man das jetzt so auf deren Kleiderlinie überträgt, dann sind da Parallelen durchaus erkennbar. Aber das ist nämlich nicht überall so. Also nicht bei jeder Marke so. Also bei manchen hast du eben diese Parallelen gesehen, so wie bei Fendi, und die haben das Monogramm-Game komplett durchgespielt mit dieser Interior-Linie.
Ja,
und eben andere wiederum, da hast du gar keine also nicht die geringsten Parallelen erkannt. Also zumindest habe ich die dann nicht erkannt. Mhm. So, aber dann komme ich nochmal zurück auf dieses Fendi-Beispiel. Bevor du mich jetzt fragen wirst, was fand ich am besten? Genau diese Ausstellung, die war, ey, die hat mich so abgeholt, dieses, wie gesagt, dieses All-Over-Monogramm, egal wo du hingeguckt hast, du hast immer das Fendi-Monogramm gesehen, bis ins letzte Detail. Ich fand das irgendwie geil. Also das ist schon irgendwie so ein weird Flex.
Wie sah das denn?
Ab einem gewissen Punkt natürlich. Aber ey, ich fand's so unfassbar geil. Ich bin da mit einem Strahlen rausgegangen. Ich habe so gefeiert. Auch einfach, weil das so eine Gemütlichkeit ausgestrahlt hat. Wie gesagt, du hattest dann eigentlich nur Weiß und Beige-Shades, Grisch, wie man so schön sagt. Also alles, was hell war, in den unterschiedlichsten Nuancen. Ja, aber wie gesagt, das hast du an der einen oder anderen Stelle und an der anderen Stelle eben nicht. Also da ist jetzt keine klare Linie erkennbar, jede Brand folgt. Ja.
Also ich habe es gesehen auf deiner Instagram-Story. Es war echt so ein schönes Bilderbuch. Also das hat man echt genossen. Ja, also ich finde es schön, dass du mich da, beziehungsweise uns, also deine Followerschaft da mitgenommen hast.
Ich habe mich sehr gerne angeschaut.
Und,
ja, vielen Dank.
Was ich mich noch frage ist, also wenn ich so an Fendi denke, dann geht mir die Farbe Braun nicht aus dem Kopf. Gab es da einiges so in der Richtung oder ist es, wie du gerade gesagt hast, der Hauptteil beige gewesen oder grau? Weil Braun ist eine Farbe,
also du hattest auch braune Töne, neutrale Töne. Aber es war schon eher in Richtung Beige. Also du hattest da so gewisse Brauntöne, aber die waren alle sehr hell gehalten, sodass du eigentlich immer schon so in Richtung Beige gegangen bist. Ne? Mhm, und genau, jetzt wo du es ansprichst, ja, vielen Dank. Ich habe versucht, da ganz viel Content rauszuholen. Ich habe da auch an alle, die sich nochmal in Ruhe die Bilder anschauen wollen, ich habe da ein Story-Highlight zu erstellt auf meiner Insta-Seite, wo man sich jetzt vor allem für Fendi Casa nochmal alle Bilder anschauen kann. Ich werde wahrscheinlich noch eine zweite Story-Highlight erstellen für die anderen Ausstellungen, wo ich contentmäßig technisch ein bisschen zurückgehalten habe. Aber da kann man einfach nochmal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen, was ausgestellt wird, was man sich anschauen kann. Und ja, einfach mal gerne auf meine Insta-Seite gehen, KitKati, und da unter Stories mal reinschauen.
Ja, nice. Also würdest du sagen, wenn jetzt sagen wir mal, ja okay, klar, Monogramm hast du ja erzählt, ne? Also wenn du da reingehst, ohne zu wissen, was da so abgeht oder welche Brand das ist oder welcher Hersteller das ist, hätte man das schon am Monogramm erkannt, ne?
Hundertprozentig.
War da denn auch so, war das Ganze auch mit Preisen versehen? Also hatte man Einblick in die Preise oder
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, okay.
Preislich,
also der Fokus lag wirklich am
ist
Design
mir das,
und so.
Ey, preislich ist mir das ein komplettes Buch mit 7 Siegeln. Gar keine Preise, also ich kann dir da auch ehrlich gesagt gar keine Tendenz nennen, wo es da preislich in welche Richtung geht. Natürlich Fendi-typisch wird das alles sehr, sehr teuer sein, aber ich denke mal, da muss man sich dann bei Händlern oder bei denen auf der Website, ich weiß jetzt nicht, wie es vertrieben wird, müsste man sich dann selber da über Preise informieren.
Das ist ja auch so eine Sache, die sich deutlich von der Fashion-Industrie unterscheidet, ne? Und zwar die Preisspanne. Also wir haben bei Möbel immer, gerade wenn es in den Designbereich geht, haben wir immer Preise, die super utopisch sind und eher an Leute gerichtet sind, die, ich sag jetzt mal, gerne und gut viel Geld für Möbel bezahlen. Ne? Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber, als wenn ich einen Sneaker kaufe für 1200 Euro oder für 800. Also hier reden wir ja wirklich, hier fängt es ja wirklich bei richtig schönen Designer-Pieces, also gerade Couches, Sessel, mit oder weiß ich nicht, Hocker, so in die Richtung, da fängt es ja gerade
hundertprozentig
fünfstellig an.
Ja, vor allem, da muss man auch mal dran denken, so eine Couch, so ein Sideboard, das ist auch langlebiger, also da investierst du dann ja auch schon vor allem wenn du hochwertige Möbelstücke kaufst, investierst du ja auch wirklich mit guter Pflege in Jahrzehnte. Also das sind ja dann auch Sammlerstücke oder es können Sammlerstücke werden. Mit einem guten Guterhalt eben über Jahrzehnte hinweg auch bestehen können. Ne?
Ja, deswegen auch meine Frage, inwieweit kann so ein Möbelstück aus der Mode gehen? Weil ich würde halt denken, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 43.000 Euro für ein Zaha Hadid Moraine Sofa bezahlen würde und ich mir das in 3 Jahren nicht mehr gefällt, klar kannst du es verkaufen und das ist ja auch irgendwo geparktes Geld, was du wiederbekommst. Das finde ich sogar viel zutreffender bei, ich sag jetzt mal, Möbelstücken als bei Klamottenstücken. Ja, aber das muss doch, also man muss doch irgendwie sehr lange was von Möbeln haben. Ich meine, ich habe mir da mal lange Gedanken drum gemacht. Es gibt ja Leute, die haben da eine 70er-Jahre-Einrichtung, eine 80er-Jahre-Einrichtung, Mid-Century und sowas. Das ist ja ein Inbegriff von Langlebigkeit. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Einrichtung mal irgendwie außer Mode geht oder so ein Designer-Piece halt irgendwann mal nicht mehr so
nicht so eine Relevanz hat. Ne?
Ja, genau, richtig. Aber ich glaube
eher, dass das
nicht so ist. Oder wie siehst du das?
Ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also für mich gewisse Dinge können vielleicht aus der Mode gehen, wenn du eben speziellere Dinge hast. Beispielsweise, wenn du dich jetzt bewusst dafür entscheidest, ein schwarzes oder goldenes Besteckset jetzt beispielsweise zu kaufen. Das irgendwann, bin ich der Meinung, wirst du dich daran satt sehen. Mhm. Und also es ist jetzt ein Beispiel. Ich will jetzt auch niemanden fronten, der sowas feiert.
Alles gut.
Aber wenn du zeitlose Dinge kaufst oder dich bewusst dafür entscheidest, da rein zu investieren, dann, ich glaube, dann wirst du auch nie die Freude daran verlieren.
Ja? Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit.
Ja,
ja, wie ging es dann weiter bei dir? Also das war jetzt, ich glaube, den ersten Tag, den du da besprochen hast, oder? Oder erzählt hast. Aber
genau,
was gibt es denn sonst noch für Eindrücke, die du uns so erzählen kannst?
Als nächstes ging es dann für uns weiter zu der Firmenzentrale von Zegna. Und da gab es eine Ausstellung, die den Titel trug Born in Oasi Zegna. Mhm. Weißt du, was die Oasi Zegna ist, Marvin?
Da muss ich passen, ey. Da freue ich mich jetzt auf
Sag
die Antwort
dir das
von dir.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wusste ich vorher auch nicht. Also, pass auf. Die Oasi Zegna ist vom gleichnamigen Gründer, Emenegildo Zegna, der auch die Kleiderbrand eben gegründet hat. Und diese Oasi Zegna, das ist ein Reservat in den Alpen. Das hat 100 Quadratkilometer ungefähr. Und da wurde riesig. Damals die Wollproduktion von Zegna aufgebaut. Und in diesem Reservat, das wurde komplett aufgeforstet, sodass eben, oder die Vision von dem Zegna war eben, dass dieses Gebiet im Einklang zwischen Mensch, Natur und Produktion eben steht. Und diese Ausstellung war nämlich dieser Oasi Zegna gewidmet. Und dann haben die komplette, das musst du dir jetzt mal vorstellen, die haben die gesamte Firmenzentrale umgebaut für diese eine Woche, für diese Ausstellung. Und dann kommst du erstmal rein in einen völlig dunklen Raum, wo 6 Bildschirme in der Mitte standen, in so einem Rechteck angeordnet. Und da kam nämlich, das war wie so eine Videoinstallation, wo dann unterschiedliche Eindrücke eben von dieser Oasi, von früheren Bildern, von wie das entstanden ist. Das wurde da alles runtergespielt. Und dann bist du weitergegangen in den Innenhof von Zegna. Und dann hattest du auf dem Boden überall Blätter verteilt. Also die haben tatsächlich auch wirklich echte Bäume, die mitten in diesem Innenhof stehen. Sehr hohe Bäume, sehr dicke Bäume aufgereiht und alles in Braun gehalten, alles in Erdtönen, um eben dieses Feeling von dieser Oasi Zegna zu vermitteln. Das war wunderschön, das war so ein geiler Vibe. Erstmal bin ich komplett verblüfft, wie die es geschafft haben, die gesamte Firmenzentrale so umzubauen, dass das so einen Vibe einfach vermittelt. Wahnsinn. Also das war, das hat jetzt weniger was mit Möbeln zu tun, aber eben einfach so ein bisschen auch so eine kleine Hommage von Senja an eben seine Bemühungen, auch die Kleiderindustrie eben so ein Stück weit nachhaltiger zu machen.
Ja, geil. Also ich finde hier dann auch nochmal der Kunstaspekt, den ich jetzt hier so durch die Erzählung rausgehört habe, ist halt die Verbundenheit zur Natur, ne? Du hast ja von Erdtönen gesprochen. Generell einfach die Story dahinter, dass du hier heißt, halt, dass es überhaupt auch Oasi heißt. Also ich finde es wirklich geil. Also da gibt es nichts Vergleichbares oder nichts Vergleichbares, wo ich sage, okay, habe ich schon mal irgendwo gehört oder kenne ich von da und da, sondern das hört sich schon sehr, sehr durchdacht an. Ja? Also Hammer, muss ich schon sagen.
Mega interessant, ja. Also solche Ausstellungen hast du auch, oder diese Fülle an Ausstellungen einfach mal zu betrachten zu können, eben im Rahmen von einer Designwoche, wo du auch viele Modebrands eben dabei hast. Also die Chance hast du auch wirklich nicht oft. Also echt an der Stelle Leute, die sich für beides interessieren, für die ist das wirklich eine absolute Empfehlung, das mal mitzumachen. Ne? Und dann ging es weiter für uns. Auch noch eine sehr interessante Ausstellung in dem Spazio Maiocchi, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und das war so eine gemeinschaftliche Ausstellung von größeren und kleineren Namen tatsächlich. Da war unter anderem eine Ausstellung inspiriert von dem Nike Alpha Fly 3 featuring Alaska. Und da habe ich erst gelernt, dass Alaska ein ursprünglich gegründetes Designstudio von Virgil Abloh ist. Wusstest du das?
Nein, das höre ich auch zum ersten Mal gerade. Also ich wusste, dass Virgil Abloh auf jeden Fall im Designbereich beziehungsweise im Architekturbereich angefangen hat.
Genau,
ja. Und dann irgendwann in die Modeindustrie geswitcht ist. Aber nee, das habe ich nicht gewusst. Erzähl mal weiter, das würde mich mal interessieren.
Ja, genau, das war sehr blau gehalten, so eine Ausstellung.
Wie hieß sie nochmal? Also kannst du es nochmal wiederholen?
Also das war die Ausstellung oder diese Ecke, wo eben das war so eine Ecke, die war von dem Nike Alpha Fly 3. Mhm. Entschuldigung, Nike Alpha Fly 3 inspiriert war. Und diese Designstudie im Prinzip, die ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Alaska. Mhm. Wer das jetzt weiterführt, weiß ich nicht. Aber eben, da habe ich gelernt, dass das ursprünglich eben von Virgil Abloh gegründet wurde.
Wahnsinn.
Und dann ging es weiter mit unter anderem noch der Akari-Leuchte. Also an alle, die Design-Klassiker kennen, das ist eine Papierleuchte von dem japanischen Designer Isamu Noguchi. Und da in Zusammenarbeit mit GOAT sind da so die buntesten Akari-Leuchten entstanden. Also Eigentlich sind die immer relativ einfach gehalten, aber da
mit dem Dreifuß, hatte ich auch, ne? Also das ist eine Leuchte, die irgendwo steht, ne?
Richtig, genau. Ah, okay. Die hat so einen Dreifuß und die, wobei es gibt auch Pendelleuchten tatsächlich. Und die wurden dann angesprayt in den fanciesten Farben. Mhm. Also wie gesagt, dann wurde einfach ein Designklassiker neu interpretiert. Und was mir noch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist die Zusammenarbeit von Ack, also ich meine jetzt wirklich die Schuhe Ack, in Zusammenarbeit mit James Bentone, oder wie man auch immer den ausspricht. Und der hat so ein Wohnzimmer nach seinem Geschmack designt. Und das war so ein Sofa, so ein schwarzes Ledersofa, eckig, also so sehr geometrisch gehalten mit so Chrom-Elementen außenrum. Mhm. Und diese Lederstück oder das Ledersofa war unterteilt in kleinere Lederstücke, die mit einem Reißverschluss zusammengenäht wurden, diese Lederstücke, sodass du dann ein großes Sofa mit unzähligen Reißverschlüssen hattest.
Aber das hört sich in erster Linie sehr ungemütlich an. Hast du dich da mal reingesetzt?
Ich habe mich jetzt, wo du es ansprichst, ich habe mich tatsächlich nicht reingesetzt. Es sah dann eher cool aus, als es das wahrscheinlich, als es am Ende dann gemütlich ist.
Also hier hat dann wohl wahrscheinlich das Design vorrang gehabt als die Coziness.
Ja, klar. Ja, warte mal, hast du nicht gesagt, dass für dich Ästhetik über den praktischen Gedanken geht?
Natürlich.
Warst nicht du diese Person?
Ich war diese Person. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ne? Natürlich muss eine Couch gemütlich sein oder ein Stuhl auch angenehm sein, aber wenn es jetzt um Regale geht oder obwohl, nee, das ist schon Quatsch, was ich da sage gerade. Ich meine, ja doch. Ich finde schon, ich habe lieber weniger Platz und dafür ein schönes Design als andersrum. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Bücherregal habe und da passen jetzt, sagen wir mal nur, jetzt wirklich salopp gesagt, zwei Bücher rein, es sieht aber übertrieben todesgeil aus, dann nehme ich das, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, das etwas geschmacklosere Regal nehme, wo 20 Bücher reinpassen. Ja, ich bin da leider so verrückt, das muss man so akzeptieren. Aber du bist nicht so, oder?
Nee, also ja, doch, Ästhetik ist für mich schon ein wichtiger Teil, aber für mich muss es vor allem, der praktische Gedanke darf für mich einfach nie zu kurz kommen. Weil was bringt mir ein Regal, wenn ich darin nichts verstauen kann? Sag es mir bitte.
Aussieht. Immer wenn du dran vorbeiläufst, dich dran erfreust und das gewisserweise ein Teil deines Wohlfühlfaktors ist und das auch beeinflusst so. Ja.
Kann ich verstehen, ne? Das kann ich verstehen, aber es tut mir leid, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Ist aber so.
Das ist doch das Schöne, dass man da unterschiedlicher Meinung ist. Natürlich sollte man nicht übertreiben. Also man sollte jetzt nicht, irgendwas holen, was ja wirklich komfortabel gar keinen Sinn macht. Aber man muss, also schön wäre natürlich beides, wenn du sowohl den ästhetischen Faktor als auch den Faktor dahinter hast, dass dir das Möbelstück auch was bringt. Nur, man sollte nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Regal habe, was drei Stufen hat, dann nehme ich, und es sieht halt wirklich Bombe aus, so wie zum Beispiel bei meinem Innetree-Regal von Ikea aus den 80ern, was ich mir jetzt vor kurzem geschossen habe, da habe ich auch vier Stufen. So. Natürlich könnte ich mir bei Ikea jetzt ein Regal holen, was 20 Stufen hat oder 10 Stufen oder sowas, aber daran erfreue ich mich nicht so sehr. Weißt du, was ich meine? Denke ich mal, glaube ich. Ja, weiß ich nicht.
Ja, kann ich auch verstehen.
Das ist das, was ich sagen würde. Ja. Heißt aber natürlich nicht, um Gottes Willen, heißt natürlich nicht, dass man mit einem Ikea-Regal nicht komplett rasieren kann. Also es gibt Einrichtungen mit Ikea, das sieht halt auch übertrieben heftig aus. Und das liegt halt jetzt nicht an dem Regal selber, sondern an die Art und Weise, wie du das Ganze einrichtest. Ne? Ja.
Ja. Es gab tatsächlich auch, jetzt wo du es ansprichst, eine Ausstellung von Ikea.
Ah ja,
die, okay. Das war so eine riesen Lagerhalle, kann man sich vorstellen. Du kommst da rein und dann haben die mit so Gerüstelementen, also wenn du dein Haus einrüstest, um, weiß ich nicht, das Dach neu zu decken, wie auch immer, solche Elemente haben die dann als Raumteiler mit so Stoffbezug dahingestellt. Und dann haben die in so kleinere abgetrennte Bereiche, haben die bestehende Produkte von denen einfach ausgestellt. Also da
aus war der aktuellen Kollektion auch, oder?
Bitte?
Aus den aktuellen Kollektionen oder eher historisch
gesehen?
Ja,
genau,
gesehen,
ganz
oder?
Genau. Ich glaube, da stand jetzt weniger im Fokus, dass die da irgendwie bahnbrechende neue Designs vorstellen, sondern eher einfach so ein Space, um sich mal zu zeigen, um relevant zu bleiben als IKEA. Und dann kommst du da an dem Café vorbei, da hatten die noch so eine kleine Kaffeebereich und dann gehst du da hoch und dann haben die einfach 8 oder 10, ach Quatsch, ich glaube sogar, es waren sogar 20 Betten einander gestellt und dann so eine riesen Bettenlandschaft daraus erzeugt und dann konnte man auch wirklich seine Schuhe vorne ausziehen und dann konntest du dich einfach da zwischen 80 Leute legen, so sah das zumindest aus. Habe ich natürlich nicht gemacht.
Ja, so ein Ikea, da darf da natürlich nicht fehlen, so ein der größte Riese. Ja. Ne? Also
der muss natürlich auch mit vertreten bleiben, ne? Ist klar.
Ja.
Und dann,
was ist denn so generell lieber deine Meinung zu IKEA? Also ich habe jetzt, das würde mich einfach mal interessieren, weil wenn ich mit Leuten spreche über IKEA, dann gibt es entweder, also es gibt sehr gespaltene Meinungen. Also da gibt es nichts, entweder Leute mögen es oder Leute mögen es nicht. Aber was ist denn da so deine Meinung zu IKEA?
Max, ich habe per se kein Problem mit IKEA. Also wir haben selber auch zu Hause einiges von IKEA. Ja, jetzt nicht viel, so ein paar Sachen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass wir in einer Wohnung, in einer Altbauwohnung wohnen mit sehr hohen Decken, war das schranktechnisch und regaltechnisch nicht einfach. Und da bietet dann beispielsweise IKEA einfach eine wahnsinnsgute Möglichkeit, Schränke zu sich selbst zusammenzustellen, die auch deinen Gegebenheiten sich anpassen. So, und dann haben wir jetzt beispielsweise 3,20 Meter Decken und haben uns da einen Schrank hingestellt. Den haben wir natürlich nur bei IKEA bekommen. Der hatte eine Höhe von 3 Metern. So, und den hätten wir nirgendwo anders vor allem für den Preis bekommen. Und der passt super da rein in die Ecke, wo er steht. Mhm. Eben wegen dieser Deckenhöhe. Verstehst du? Mhm. Und deswegen, also ich, klar gibt's natürlich viel von IKEA, was ich nicht feiere, was nicht so schön ist, nicht so praktisch ist, billig ist, wie auch immer, aber nichtsdestotrotz hat IKEA definitiv seine Daseinsberechtigung. Vor allem auch für die, die sich jetzt nicht eine Designer-Einrichtung leisten können. Zumal auch Design-Klassiker auch im gebrauchten Zustand immer noch sehr, sehr viel Geld kosten. Das darf man nicht vergessen.
Stimmt, ja. Das stimmt. Es hört sich ja so an, als ob IKEA sich da schon sehr viel Gedanken macht, gerade was Altbau angeht. Weil es ist ja, Altbau ist ja aktuell sehr beliebt, gerade in den Innenstädten. Und ich habe das Gefühl, dass IKEA davon Wind bekommt und dadurch in der Richtung auch für jeden oder für jede Situation seine Möbel herstellt. Ich meine, ich war ja auch mal, also ich kenn's ja von IKEA, du kannst ja Sachen selber zusammenstellen, da an den Rechnern, die da rumstehen, ne?
Du kannst ja unterschiedliche
Höhen genau aussuchen und sowas. Und das ist schon eine Sache, die finde ich in keinem anderen Möbelhaus so, ne? Also die haben da schon. Ja, ich wir haben jetzt IKEA sehr gelobt, aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Also ich habe da auch mal eine Doku gesehen über IKEA und Abholzungen und Rodungen und so weiter. Also ich glaube 4% der Wälder auf der Welt, die wandern letztendlich zu IKEA. Ne? Das finde ich schon krass.
Ach krass, ja.
Ja. Vielleicht so als kleiner Side-Fact oder Fun-Fact kann man es jetzt nicht nennen, aber so als kleiner Side-Fact ist das schon, ja, hört sich schon sehr etabliert an. Also IKEA ist auch nicht wegzudenken. Ist ein Riese, den man so akzeptieren kann und so stehen lässt.
Am Ende des Tages, ja, verteufeln kannst du sie, haben vielleicht irgendwo, also große Konzerne vor allem, haben ihre Daseinsberechtigung, aber eben haben auch ihre Schattenseiten. Aber mein lieber Marvin, das Beste kam natürlich wie immer zum Schluss.
Also ich bin gespannt.
Auf der Folie, die Salone. Also irgendwo das Ironischste, was ich jemals gesagt habe, weshalb ich sage, das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Die Zusammenarbeit von Bottega Veneta mit Cassina, die inspiriert ist von Le Corbusier.
Okay, jetzt musst du den Zuhörern und Zuhörern mal erzählen. Also Bottega Veneta kennen wir ja alle, ne? So, das ist ja, da habe ich ja schon öfters in dem Podcast erwähnt. Aber Cassina, was ist Cassina? Weißt du, also vielleicht ungefähr mal erzählen, ist es ein etablierter Hersteller in der Möbelwelt oder wie kann ich mir Cassina vorstellen?
Ja, Cassina ist ein italienischer Möbelhersteller. Hat auch ein paar Designklassiker zu bieten, die der eine oder andere jetzt wahrscheinlich kennen wird. Ich werde jetzt nicht auf einzelne Produkte eingehen, aber Kenner kennen Cassina definitiv. Mhm. Und die haben eine Zusammenarbeit gemacht, die nennt sich On The Rocks.
Okay.
Woran denkst du, wenn du On The Rocks hörst?
Ich sag mal so, das Erste, an was ich sofort denke, sind so Gesteinslampen, Stehlampen, Tischlampen, vielleicht irgendwelche Klumpen, unsymmetrische Stühle, unsymmetrische Couches, irgendwie sowas so in die Richtung. Aber also Farbe, also farblich
mit
auf jeden
Klumpen.
Fall.
Mit
so,
Klumpen?
Ja, okay.
Ja, ja.
So farblich auf jeden Fall mit so die Klumpen. Richtung, so keine knalligen Farben, sondern eher so ein bisschen was Richtung Erdtöne, vielleicht irgendwie Anthrazit, Schwarz, irgendwie sehr, sehr farblos gehalten.
Nee,
ja.
Nee. Nee, nee, mit Klumpen warst du tatsächlich schon mal gar nicht mal so verkehrt. On the Rocks finde ich, also wenn ich jetzt persönlich so als erstes daran denke, denke ich an Eiswürfel, also beziehungsweise einen richtig, richtig geilen Whisky, Rum, halt mit dicken Eiswürfeln, mit so riesigen Eiswürfeln, sodass der dann innerhalb von Sekunden einfach eiskalt ist, dieser Drink.
Ne? Okay, okay.
Und da wirst du dann auch, also deswegen bist du auch mit Klumpen gar nicht mal so verkehrt gewesen. Diese Zusammenarbeit wurde schon echt krass geteased. Und dann kommen wir da an der Location und da war eine Schlange. Ich lüge dich nicht an, die war 80 Meter lang. Und man musste sich anmelden und einen Termin vereinbaren. Da waren wir schon so, okay, da wird ja schon echt ein heftiger Hype drum gemacht.
Aber für was musste man denn diesen Termin vereinbaren? Um was zu tun? Um sich das
anzuschauen? Um da reinzukommen,
oder
zu dieser Ausstellung.
Okay.
Richtig, ja, ja.
Das ist geil. Das hört mich so ein bisschen an.
Irgendwie geschafft.
Ja, das hört mich so ein bisschen an die Gamescom. Da haben sich ja die Leute auch irgendwie 8, 9 Stunden, 12 Stunden lang irgendwo angestellt, um ein Spiel 2 Minuten zu spielen, ja, anstatt 6 Monate zu warten, bis es sowieso rauskommt, Alter.
Du triffst es schon so perfekt auf den Punkt, genau damit. Pass auf. Und dann haben wir es mit Ach und Krach geschafft, einen Termin zu vereinbaren. Und standen da, ging sogar relativ schnell. Das waren dann, ja, wenn es dann am Ende eine halbe Stunde war, war es wahrscheinlich nicht mal so um den Daumen. Dann kommst du in eine große Halle, komplett dunkel drumherum, hast du nichts gesehen. Du hast genau 3 Sachen gesehen. Du hast links und rechts einen Haufen, nenne ich es jetzt mal, gesehen. Und in der Mitte hast du eine Box gesehen, eine Holzbox.
Okay.
So, und links und rechts war nämlich auch ein Haufen mit Holzboxen. Mit geflammten Holzkisten, um genau zu sein.
Was also, heißt geflammt? Die standen unter Flammen oder was?
Nee, geflammt heißt, also so geflammtes Holz ist, wenn du einfach nur mit einem Bunsenbrenner an Holz hältst, dann kriegt das so schliermäßig. Also das nennt sich geflammtes Holz. Und dann waren da links und rechts so riesige Haufen eben mit so Holzkisten, die geflammt sind. Und dazwischen war dann das eigentliche Produkt, was dadurch propagiert wurde. Und das war nämlich deswegen auch inspiriert von Le Corbusier, der Hocker LC14 Tabouret von Le Corbusier eben. Und das sind Hocker, die mit so einem, ja, in so einem Intricato Bottega, kennt man ja, dieses Geflochten von Bottega, aber aus so farbigen, ja, was war das, so Vinyl, nicht Leder, sondern so geflochtenes Vinyl im Prinzip, irgendwie sowas.
In verschiedenen Farben, ne?
In verschiedenen Farben.
Ich habe das jetzt mal ganz kurz gegoogelt. Ich habe es mir jetzt ganz kurz gegoogelt. Da kostet eine so eine Kiste, die finde ich eigentlich schon ganz spannend. Erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen, an diese so Blöcke von Super Mario. 12.000 Euro.
Ja. Das ist ein Ding. Jeder, der es googelt, Bottega Veneta on the Rocks, das ist ein Hocker, der aus geflochtenem Kunststoff, keine Ahnung, ist. Und das war die Ausstellung.
Bottega,
und das
Veneta,
war
dann
so eine limitierte Version von 15 Krass. Hockern, irgendwie sowas.
Wahnsinn.
Ja, gib dir das mal. Wir kommen da rein, wir haben uns ein bisschen verarscht gefühlt.
Oh Gott.
Also so ein Hype für nichts und wieder nichts. Ja, vielleicht sehen die ganz cool aus, vielleicht kann man da auch was ganz gut mal rausmachen, aber erstens, Hype. Zweitens, Du hast es schon gesagt, 12.000 Euro für so ein Ding.
So, Wahnsinn, ey. Aber haben sich das dann Leute stundenlang angeschaut? Oder gab es da Leute links, rechts neben euch, die auf ihr Leben nicht klarkamen? Weil, also auf diesen Haufen von Boxen? Oder wie bewertest du das?
Ich sag mal so, die wirken jetzt nicht unbedingt so, als wären sie schockiert von dem, was sie da gesehen haben. Also die Resonanz war schon irgendwie so Begeisterung. Oh, so. Okay. So hat sich das zumindest angefühlt.
Das ist so, als wenn ich in die Oper gehe oder ins Musical, ey. Ist genauso.
Ja, und du guckst dir einfach Kisten an. Also so riesige Haufen Kisten aus geflammtem Holz und dazwischen stehen dann diese Hocker, die inspiriert sind von Le Corbusiers eben LC14. Und die Story dahinter ist eigentlich ganz lustig. Der hat irgendwo am Strand, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, hat dieser Le Corbusier hat eine Holzkiste gefunden von Ballantine's Whisky. Mhm, so eine alte, so die angeschwemmt wurde. Mhm. Die fand er ganz cool. Ich glaube, der hat da irgendwie so eine Planke oben drauf geschraubt, sodass man darauf sitzen kann im Prinzip. Mhm, und hat da irgendwie so ein bisschen drauf rumgemalt. Und das ist die Inspiration dafür gewesen.
Ah ja, okay. Aber,
fantastisch, oder?
Aber du musst mir schon recht geben, also 12.000 Euro ist doch wirklich ein bisschen zu viel, oder? Also auch wenn man irgendwo dieses geistige Eigentum vom Designer irgendwo im Hinterkopf behält, ja, trotzdem gibt's, also das ist für mich jetzt keine so heftige Idee, oder ich fühle es halt einfach nicht, ich weiß es nicht, dass das 12.000 Euro
wert ist. Ich bin zu 100% bei dir.
Man wäre die aus Gold, Silber, Blatt, es ist ja was anderes, aber Holz, geflochtenes Vinyl, keine Ahnung, also gehäkelt würde ich wohl eher sagen, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, was machst du mit dieser Kiste? Ja, okay, du kannst ja nicht mal was reinstecken.
Dir die Schuhe darauf anziehen.
Ja. Fein.
Du, ich weiß es doch auch nicht. Also, wie kommt man auf so einen Quatsch? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber wie gesagt, das war irgendwie so das rhetorische Highlight des Ganzen.
Geil.
Dann stehst du davor und musst erstmal echt herzlich lachen, weil du denkst, so, echt, dafür hast du jetzt deine Zeit verschwendet?
Ja, ist auf jeden Fall Hammer. Also das...
immer wieder interessant, wie man Hype erzeugen kann, ne?
Auf jeden Fall, genau.
Und, es ist, wie es ist.
Ja. Manchmal frage ich mich auch so, fühle ich das einfach irgendwie nicht oder tun alle nur so, als wäre das krass? Weißt du, was ich meine? Das ist halt bei vielen Ausstellungen irgendwie so. Ich war mal auf der, in Düsseldorf war ich mal auf der, wie hieß diese Ausstellung? Habe ich vergessen. Das war so eine Kunstausstellung, so eine studentische Kunstausstellung. Rundgang hieß das. Ich glaube, die ist einmal jährlich oder so. Und das war schon ganz cool so, aber Leute schauen sich dann, weiß ich nicht, 30 Minuten lang ein Bild an oder irgendwie ganz viele Fernseher, die aufeinander stehen, wo man kein Bild sieht, weil alles verschneit ist. Keine Ahnung, da denke ich mir so, ja, keine Ahnung, ist es dann das, also was ist denn jetzt so besonders daran? Aber natürlich hat das eine Daseinsberechtigung. Es gibt Leute, die fühlen das.
Ein Wort, das nicht, ne? So, Punkt. Moderne Kunst, Alter.
Moderne Kunst. Ist das moderne Kunst oder kann das weg? Genau.
Ja, also ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Kann das weg? Also safe, ey. Ja, gehen wir mal weg von der Fodi-Salone, mein Lieber.
Christian?
Ja?
Ich danke dir, dass du heute unser vorstellerisches Auge, also für uns vorstellerisch, dass du unser vorstellerisches Auge warst auf der Messe. Ich hätte nicht gedacht, dass Bottega Veneta mal was mit Möbel zu tun hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas weiteres gibt als außer H&M Home, Zara Home. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Aber ich fand es wirklich, wirklich interessant. Und,
wundert mich aber ehrlich gesagt, dass die keine Ausstellung gemacht haben, jetzt wo du es sagst, ja, oder wo du es vorhin gesagt
oder
hast.
Sowas. Das hört sich doch so geil an. Also was gibt es denn Schöneres für einen Ästhetiker zu sehen, dass man Elemente aus einer Marke auch irgendwo in Räumlichkeiten sieht, ne? Oder in Möbelstücken. Und
hundertprozentig.
Ich schlag mal vor, Wir sprechen mal nächste Woche über das, was wir uns die letzte Zeit angeschafft haben, weil wir haben uns ein Möbelstück tatsächlich beide gleichzeitig angeschafft und was eine Hollandreise damit zu tun hat, ja, würde ich sagen, verraten wir beide.
Das erfahrt ihr nächste Woche.
Nächste Woche, Wandschrank Vibes.
Bleibt gespannt, was da für Stories kommen.
Safe. Ja, Kati, ich klaue dir mal deinen Spruch. Es war für mich heute ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Das hast du wunderschön gesagt.
Ja, peace out.
Es war auch ein inneres Blumenpflücken. Peace out und bis nächste Woche.
Wir beide sind raus. Ciao, ciao.